Diyorsun 30 için benim aynı Sterbe Littetopil Weisheit. Ama ich benutze das auch mit meinem Sterbe beschäftigen.
Mein Name ist Stefan Ribler. Herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit». Herzlich willkommen. Heute ganz ein spezieller Gast. Ich freue mich darauf. Wir haben vorhin schon Themen angesprochen, was wir alles besprechen können, wie wir es besprechen können. Wir lassen uns in das Thema ein. Herzlich willkommen, Thomas Gröbli.
Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ich freue mich auch. Ich weiss nicht, wo es uns hinführt. Jetzt gehört da, dass der Thomas eher so ein bisschen eine ruhige Stimme hat. Warum ist die Stimme so ruhig, schleppend?
Ich habe alles und ich habe beginnende Zungenlähmung. Das heißt, ich habe Zunge nicht mehr schnell bewegen und habe zum Zweiten nicht gut artikulieren. Und Gott wir meten zu viel Luft raus.
Wir haben im Vorgespräch überlegt, macht das noch Sinn? Du hast gesagt, meine Stimme nimmt ab. Das hat etwas mit meiner Nervenkrankheit zu tun. Ich habe dich dann am Telefon gehört und habe gefunden, mal, das macht schon Sinn. Definitiv. Wir haben bei uns noch im Aufnahmestudio den Peter, sein Bruder, ist auch da. Er hat ein Mikrofon, falls jetzt irgendetwas stimmlich nicht wirklich würde, auch bei mir ankommen, dann würde er übersetzen. Und vielleicht gibt es noch eine oder zwei Fragen, die ich ihn gerne fragen. Herzlich willkommen, Peter, dass du bei uns bist.
Danke vielmals. Ich bin spontan jetzt auch dabei und ja, es freut mich.
Ja, es wird alles spontan sein. Jetzt hören wir von dieser Krankheit ALS. Ich hatte einen Arbeitskollegen, einen Arbeitsfreund, der das auch hatte. Und hat er auch begleitet auf dem Weg. Wann hast denn du diese Diagnose bekommen? Und wie ist es passiert, dass du jetzt diese Diagnose hast?
Also die ersten Symptome sind im Januar 2014. Ja, wir stolpern kann, wie wenn der Fuß wird am Bein abhängen. Also ich habe gar nicht gewusst, dass es ein Fußhebermuskel gibt, aber der ist geschwächt. Und im Mai 2016 habe ich dann die Diagnose bekommen.
Also fast zwei Jahre bist du auf dem Weg gewesen, wo du gar nicht gewusst, was du hast?
Ja.
Wie ist denn, oder wer hat in dir gesagt, jawohl, die Symptome, die sprechen jetzt wirklich für die Nervenkrankheit?
Also, ich bin Läufer gewesen. Ich bin viel gejoggen. Und bis im Oktober 2014 bin ich noch gerannt. Und rennen ist besser gegangen als laufen, weil man Füße muss lupfen. Und noch ist die Notizie zur Physiotherapie, Osteopathie, irgendwann Neurologen. Und noch bin ich im Unispital Zürich gewesen. Und die haben mir das eröffnet.
Du hast vorhin gesagt, sie gehen Odyssee. Der Arbeitskollege, der Arbeitsfreund, den ich vorhin erzählt habe, dem hat man aufgrund von diesen Symptomen, die er hatte, also wackelige Gang oder auch schon erste schleppende Stimme und so, hat man dann so zugeschrieben, er sei betrunken. Also so negative Zuschreibungen, die auch nicht stimmen. Ist dir das auch passiert? Also dass man dich sieht und sagt, was ist mit dem Gröbli los? Und was?
Nein, das ist mir nicht passiert. Also, die Verschlechterung für die Stimme ist erst seit etwa zwei Jahren. Und jetzt müssen alle, dass ich eine schwere Krankheit habe.
Du sagst schwere Krankheit. Es ist ja unter dem Strich eine Krankheit, die zum Tod führt.
Ja.
Jetzt bist du nach 10 Jahren von dieser Diagnose oder von den ersten Symptomen, die du gehabt hast, bist du unterwegs. Was heisst jetzt das auch von der Perspektive? Also ist das eine Krankheit, die sehr progressiv ist, wo jetzt irgendwo zu einem Punkt kommt, wo du sagst, es wird immer kürzer? Du schreibst ja eben von deinem Buch, und da würde ich einfach nur sagen, du bist ja noch Schriftsteller. Und da drin schreibst du auch kürzer, oder? Also hast du eine Perspektive?
Nein, ich versuche jeden Tag zu nehmen in den Hund und mich vorher an dem, was möglich ist. Große Perspektive mache ich nicht mehr. Also jetzt haben wir für den Herbst Fee in Italien buchen und ist völlig offen, ob das noch möglich ist. Einfach von der Mobilität. Ja. Also eigentlich lebe ich nur so in kurzer Perspektive.
Hm. Weißt du, wieso ich überhaupt mit dir Kontakt aufgenommen habe? Dass du gesagt hast, ich bin Großvater. Und wie gehe ich mit dem um? Oder was gebe ich ihm noch auf den Weg? Und ich habe mir dann auch überlegt, ich bin auch Großvater. Und das hat mich gerade getriggert. Mein Enkelkind wächst auf. Und was gebe ihm noch in dieser verbleibenden Zeit mit auf den Weg? Wenn ich ja gar nicht weiss, wie lange ich mit dem Enkel noch an den Weg mache. Ist da eine Perspektive, die für dich relevant ist, wie der Enkel aufwächst, in welchem Rahmen oder mit welcher Perspektive, dass der Enkel aufwächst?
Also, mein Buch «Einen Augenblick staunen» habe ich meinem Enkel gewidmet, der 2020 auf die Welt gekommen ist. Und das Vogte ist, wenn ich heute würde sterben, würde hätte keine Erinnerung mehr an mir. Das ist nicht so schlimm. Ich habe den Enkel in das Buch hineingenommen, weil ich mir Sorgen mache, was er für eine Welt hat. Also er hat gut bis 2100 Leben. Dann ist er 80, er ist heute kein Alter mehr. Mhm. Und was hat er denn für eine Welt? Das hat mich sehr beschäftigt.
Mhm. Du hast dich auch auseinandergesetzt, wo du auch beruflich herkommst. Du bist Ethiker, neben dem, dass du noch Pfarrer bist, ein Ritualbegleiter. Du hast dich mit ethischen Fragen auseinandergesetzt. Und dann kommen ja die Fragen, woran entwickelt sich die Welt? Ökonomisch, ökologisch. Und was findet mein Enkel, 4-jährig ist er, gleich wie meine Enkelin, was findet er für eine Welt vor? Und was würdest du gerne dem Enkel hinterlassen? Also neben dem ganz, ganz tollen Buch «Einen Augenblick staunen».
Ja, ich würde einfach, dass er gleich gut leben kann, wie ich gelebt habe. Dass er gesundes Essen hat, gesundes Wasser, nicht muss mit schweren Käse sich auseinandersetzen, dass wir irgendwie Kurven schaffen, die Wirtschaft von den Wachstumszwängen zu befreien.
Mm. Das ist ja sehr hoffnungsvoll. Oder? Wenn man so ein bisschen anschaut, was um uns herum passiert, dann erdrückt es einem ja fast. Oder? Was sagt denn der Ethiker, der sich auseinandergesetzt hat mit ethischen Punkten? Also gehen wir eher richtig, dass es noch schlimmer wird. Heisst, dass unsere Enkel noch eine verrücktere Welt, noch eine herausfordernde Lebenssituation vorfinden? Oder hast du das Gefühl, da gibt es noch einen Turnaround? Gibt es da noch einen Wechsel?
Das ist eine gute Frage. Das war ja auch schwierig an dem Buch. Ich habe ihm nur das Buch geschrieben und nur pessimistisch, alles wird immer schlimmer. Und der Antonio Gramsci hat mal gesagt, Pessimismus des Verstandes und Optimismus des Willens. Und das trifft auch gut. Ich will aber optimistisch sein und alle guten Projekte stärken, ohne zu negieren, dass wir ein paar große Probleme haben.
Ja, jetzt ist ja so ein Teil, wo ich dann auch darüber gestolpert bin, so der hoffnungsvolle Blick. Und dann wird man prügelt, geschlagen mit dieser Scheisskrankheit. Zitat Thomas Gröbli. Ich möchte dich gerne so spiegeln entlang von einer Aussage, die ich gehört habe. Ist, glaube ich, eine TV-Moderatorin gewesen, die auch eine ganz schwere Krankheit hatte. Und die hat an einem Podium gesagt, wer, wenn nicht ich. Und das hat mich nie mehr losgelassen. Das Annehmen von einer Krankheit und nicht zu verzweifeln und der Wunsch, ja, wieso hat es nicht irgendeiner von diesen Despoten auf dieser Welt bekommen? Wieso ich? Hast du dir die Frage auch gestellt?
Ja, das ist klar, die Frage kommt nicht. Aber wäre es besser, wenn du die Hand hättest oder mein Bruder?
Oder Peter.
Also, insofern gibt es keinen Sinn. Ich habe eigentlich nicht geahnt. Ich habe nicht irgendwie mit Gottes Problem, wenn es ihn überhaupt gibt.
Das sagt der Pfarrer und da muss ich natürlich schon nachfragen. Sagt jetzt da der Pfarrer Gröbli oder sagt das der erfahrene Ethiker Gröbli? Oder sagt das jetzt einfach der Thomas Gröbli, der ALS hat und sagt, es kann ja gar keinen Grund geben, wenn ich muss mich mit einer solchen schlimmen, mit einer solchen Krankheit muss auseinandersetzen?
Also, das sage ich, aber ist auch eine theologische Aussage. Ich glaube an Gott, der sagt, du holst alles über und ich nicht. Das ist ein komischer Gott. Das widerspricht anderen Vorstellungen von mir. Das wäre ja irgendwie sadistisch. Und dann würde ich sagen, oh, heute würde ich wieder mal alles schicken. Und schon lange nicht mehr wieder Zeit. Nein. Unmengbar.
Das heisst, wenn du nicht mehr da bist, dann gibt es auch kein Jenseits, wo du bist.
Ich denke, zu dem haben wir einfach nicht wissen.
Du lässt überraschen, was kommt.
Ja, ich bin auch neugierig aufeinander.
Ja.
Und in meiner jetzigen Vorstellung ist ja alles Energie. Also ich habe mich ja nicht selber gezeugt und selber geboren. Und selber lebe ich mich mal. Irgendwoher kommt die Energie. Und fliege wieder zurück in die Energie. Aber eigentlich ist es für mich egal. Weil dann wäre ich nicht höchstens, wenn ich jetzt meine zu wissen, es gibt einen Sehnsinn.
Wenn du jetzt sagst, irgendwo geht die Energie an, jetzt ist ja eine Situation, wo die Krankheit dir körperliche Energie nimmt, Mobilität nimmt, wächst eine andere Energie. Weißt du, zum Beispiel Wut, Verzweiflung oder wächst aufgrund vom Abnahmen von der körperlichen Energie irgendwo eine Denkenergie oder passiert irgendetwas mit dieser Energie?
Also Wut und Verzweiflung habe ich ganz selten. Aber was vielleicht zunimmt, ist so mit Schieben meine, ich habe in den Jahren seit der Hanken, seit 2018, vier Bücher rausgegeben. Türke Dichtbände und eben Augenblick schauen. Also es hat mich irgendwie ja, angehängt zum Schreiben.
Du hast in deinem Buch «Einen Augenblick staunen» etwas geschrieben, wo ich finde, da möchte ich unbedingt vorlesen. Für alle die, die am 19. Juni nicht an die Lesung von dir kommen, bei uns an der Ost. Du hast da innen geschrieben, meine Muskeln waren Wolken und werden Erde. Dein Körper wird ja irgendwann nicht mehr das leisten können, was er jetzt leisten kann. Also du hast vorhin gesagt, die Krankheit macht auch meine Stimme aufgrund von dem, dass die Zungenmuskel einfach nicht mehr funktioniert oder einfach auch da nicht mehr in der Funktion umsetzen wird, immer schwächer. Es wird alles schwächer. Hast du mit dem so bewusst auseinandergesetzt, was kommt anstelle von dem? Oder sagst du, jeden Tag fordert mich neu aus und ich finde jeden Tag auch da eine Bewältigungsstrategie oder Umgangsformen?
Ja, der ganze Verlauf ist sehr langsam und schleichend. Und man passt sich einfach an. Ich lerne eigentlich jeden Tag damit umzugehen. Jetzt habe ich keine Sorgen mehr anlegen. Sind wir halbe Jahr. Ja, das ist halt so. Und das Gedicht, das du gelesen hast, meine Muskeln waren Wolken, das ist ja eine Biologie. Und weil die Luft von mir einschnuppert, hat der Löwe da ohne produzieren. Und Kohlenstoff, den wir haben im Körper, ist mal Wolke gewesen, CO2, ist mal Humus gewesen, ist mal Tier gewesen, Pflanze. Das versuche ich da zum Ausdruck bringen.
Ja.
Also eigentlich die große gegenseitige Abhängigkeit, wo wir den stecken mit der Natur.
Ja. Du sagst auch irgendwo, dass du auf der Suche nach Sprache bist. Also nach dem, wie kann ich da, wo ich kommunizieren will, wo ich weitergehen will, auch ein Stück weit so fassen, dass es auch Gegenüber so ankommt, wie es du meinst. Also so habe ich jetzt mindestens mal die Sprachsuche interpretiert. Heisst das, dass du probierst, dein Leben, dein Erleben und deinen Weg zum Sterben auch für uns greifbar machen, sichtbar machen?
Ja, also bei mir ist natürlich das Bedürfnis von mir, mich selber und die Welt zu verstehen. Mit Sprache. Sprache ist jetzt aber mein Medium. Ob anders kann Musik machen oder malen. Und ich bin jetzt einfach auf mit Sprache unterwegs.
Ist das Konsequenz aus dem, dass du dich auch als Forscher und als Berufsmann dich mit Ethik auseinandergesetzt hast? Weil Ethik geht gar nicht ohne Sprache.
Ja, das ist so. Ich bin mittlerweile eine Ernüchterte, die hat 20 Jahre Ethik unterrichtet und Vorträge gemacht. Und heute ziemlich ehrlich an der Wirksamkeit.
Von Ethik.
Ja. Also, ein gutes Argument ist schön, aber was bewegt einen Menschen, um irgendetwas machen oder nicht machen? was berührt das Herz. Und da im Moment glaube ich, dass Lyrik da eine andere Rolle könnte spielen.
Also du holst mich ab mit dem Gedicht mehr als mit einer rationalen Begründung für eine ethische Erwägung. Weil du hast irgendwo auch noch gesagt, oder bin ich drüber gestolpert, dass Ethik sehr rational ist.
Ja.
Und ein Versuch von dir sei auch, die Rationalität mit Emotionen zu füllen.
Ja.
Da wäre das solche Gedicht, wo du sagst, hinter dem steckt ja auch ein Stück weit eine Ethik. Und die probiere ich anders zu spiegeln, und zwar mit so Gedicht, mit Wort.
Als will ich noch mein neuesten Versuch schildern. Jetzt haben wir über die ganze Schweiz Sahara-Staub gehabt.
Ja, genau, Sahara-Staub.
180.000 Tonnen haben sie irgendwie berechnet. Und mein Gedanke ist dann, ja, jetzt kommt Afrika einfach in die Schweiz, ungefolgt und in riesigen Mengen. Wir haben die da drüben ein Gedicht machen über Grenzen und Sinnlosigkeit von Grenzen. Ich habe erste Gedanken formuliert, aber es ist noch unbuchbar.
Unbuchbar. Wäre es allenfalls am 19. Juni, wenn du bei uns die Lesung machst, das Gedicht so weit?
Also probieren.
Ja, wir können uns überraschen. Also ihr gehört, geschätzte Hörerinnen, Hörer, wir machen jetzt halt schon einen Ausblick auf die Lesung. Wir werden dann am Schluss ganz sicher noch genau sagen, wen und was und wo. Jetzt ist noch dein Bruder da und ich nutze natürlich die Möglichkeit, ihn natürlich auch zu fragen. Was löst das bei jemandem, der so nah ist, wenn der eigene Bruder so mit einer Krankheit beschlagen ist, oder? Wo ja nicht eine Grippe ist, sondern es ist ja du und das Abschied nehmen.
Ja, ich habe zwei Brüder und zwei Brüder im Rollstuhl. Und ich kann so rational kann ich mit dem recht gut umgehen. Ich habe das Gefühl, wichtig ist, dass ich mein Leben lebe und dass ich meinen Weg gehe und dass ich da meine Aufgaben, die ich habe, dass ich die kann erfüllen kann. Also ich habe schon eine Trauer und ja, es geht mir nach. Aber es tut mich nicht runterreissen. Also ich habe eine Kraft, wo ich weiss, ich will da sein, ich will unterstützen, wo der Thomas mich kann brauchen. Aber es nützt dem Thomas nichts, wenn ich jetzt irgendwie niedergeschlagen und sehr traurig wäre, sondern für Thomas ist es, glaube ich, besser. Und für mich ist es auch gut, dass ich nicht mich runterreissen lasse, sondern dass ich eigentlich versuche, mit mir einfach noch mehr ins Reine zu kommen in meinem Umfeld und auch für den Thomas, dass ich einfach kann da sein kann, wenn es mich braucht.
Jetzt hast du unser Gespräch bis dahin gehört und hast jetzt entlang von dem Gespräch gefunden, ich höre das eigentlich immer wieder. Es sind immer wieder die gleichen Themen und es sind nur noch belastende Themen. Oder hörst du auch immer wieder etwas Neues oder bist du tatsächlich jetzt in dem Punkt, wo du sagst, es ist nur noch das Belastende, es ist nur noch das?
Überhaupt nicht. Also ich finde, wenn ich mit dem Thomas in der Ferien bin oder auch wenn wir uns sehen, wir können lachen, wir können in die Zukunft schauen, wir können ernsthaft sein, wir können auch eine Zigarre geniessen oder ein Glas Wein geniessen und das Leben geniessen und können viel eigentlich Positives leben. Also ich bewundere, wie der Thomas das macht, wie er eigentlich nicht das Negative weitergibt, spiegelt, sondern wie er eigentlich positiv in eine Zukunft schauen kann, wo nicht rosig aussieht, aber irgendwie die Kraft, ich habe das Gefühl, ich kenne die auch über. Also die kann der Thomas auch weitergeben.
Ich spüre das auch. Was gibt in dir die Kraft? Also du hast ja vorne gesagt, der liebt Gott. Der reformiert und auch die katholische Kirche und so, welche Religion auch immer wieder uns will Entschuldigung, unterjubeln, der ist für mich so nicht präsent. Was gibt denn dir Kraft, so in den Tag hineingehen mit dieser anderen Perspektive?
Ich weiß auch. Dankbarkeit. Ich bin dankbar für mein Leben, für die lieben Menschen um mich herum, für all die Privilegien, und ich auch. Und für die Schönheit. Und das andere ist das Gefühl von Verbundenheit, wo ja auch im Gedicht vorhört. Wenn ich mich verbunden fühle oder versuche, mit anderen Menschen, mit anderen Pflanzen und Tieren, dann ist ja alles gut. Dann ist ja mein Tod nicht so schlimm. Das passiert ja alle. Und sind schon so viele Menschen vor mir gestorben. Und vielleicht noch ein Stich, der Humor. Also für mich ist das Lachen und der Humor sehr wichtig, weil einerseits ist es aber schön, wenn man lachen kann, und andererseits heißt es auch, ich nehme mich nicht so ernst. Ich sage, ja, und dann ist es halt vorbei.
Das ist ein Detail, von wo wir jetzt im Gespräch sind, wo ich ein Stück weit befürchtet habe. Wir sind fast gleich alt, du bist 65, ich bin 64, du bist Großvater, ich bin Großvater. Wo leben unsere Enkel hin? Wo leben unsere Enkelinnen hin? Und jetzt erlebst du mich da auf dieser Seite, wo die Krankheit nicht hat. Und du auf selber Seite, wo die Krankheit hat. Und merke einfach, wie eher du gelassen bist. Und ich denke, Gottfried Stutz, nochmal, was würde ich in deiner Situation machen? Und ich habe dann gemerkt, was du vorhin gesagt hast, ja, jeder stirbt von uns. Mein Thema war ja dann eher, ja, wie sterbe ich? Oder? Und kommt dann auch da, wo ich dann merke, da macht mir der Kloß im Hals. Oder? Ja. Da abhängig sein. Ist das ein Teil, wo du dich da beschäftigst?
Ja, das würde ich auch sagen. Zwei vom Sterben ist herausgefordert. Ich halte dir, du mich verschlucken. Und dann ich habe keine Luft mehr. Das ist so. Und das ist dann schon heftig. Und das Sterben macht so Angst. Das ist schon. Oder ich habe umgekehrt auf den Kopf aufgeschlagen oder irgendetwas. Das ist schon rausgefahren.
Hast du dich auseinandergesetzt mit Sterbehilfe? Oder weißt, will ich das noch erleben? Und ich gehe mal von dem aus, wie du unterwegs bist, dass du dich auch beschäftigt hast, wie sieht der Verlauf von ALS aus? Und was sind denn da innen denn auch die Schreckensszenarien, wo du da musst hingehen? Hast du dich auch mit dem ein Stück weit?
Also ich habe hinten im Uhr gesessen, zu assistiertem Suizid. Und die Frage kommt auch. Ich bin nicht Mitglied von Exit, mir auch energetisch mit allem entsprechen und habe mir, wenn es nicht mehr aushaltbar ist, sterbe forschen. Mein Weg heute. Aber wenn es so weit ist, weiß ich nicht, was ich dann würde.
Da drin spiegelt sich ja dann auch immer wieder so die Frage, was ist lebenswertes Leben? Und das ist so ein Thema, das wir immer wieder bei unserem Podcast hatten, oder? Gibt es überhaupt ein Urteil oder eine Urteilsrahmung, wo ein Leben lebenswert oder nicht lebenswert macht? Was sagt jetzt jemand, der in deiner Situation ist? Also ist grundsätzlich Leben lebenswert, oder? Sagst du, nein, also, da gibt es auch sehr einen individuellen Punkt, wo du darf entscheiden, mein Leben ist jetzt nicht mehr lebenswert.
Also wissen würde ich nie jemandem sagen, sein Leben ist nicht lebenswert. Also das ist meine Haltung. Für mich ist heute Leben lebenswert. Aber ich habe einen Moment gekommen, wo ich das nicht mehr so empfinde. Heute würde ich sagen, oder sage ich, die Hunger betrifft auf keine Art und Weise meinen Wesenskern oder meine Seele. Die ist nicht hungrig. Ich bin immer noch ich und bin immer noch der, wo ich immer gesehen bin.
Darf ich da den Peter noch fragen? Jetzt sagt er, ich bin immer noch der Thomas. So, erlebst du das auch oder erlebst du auch eine Wesensveränderung aufgrund von der, ja, ich sage es jetzt halt nochmal, schweren Scheisskrankheit? Findest du immer noch, er ist immer noch mein Thomas, mein Bruder? Oder sagst du, nein, da hat es auch wirklich eine Wesensveränderung gegeben?
Im ersten Moment sage ich, es hat keine Wesensveränderung gegeben. Aber wenn ich so darüber nachdenke, habe ich das Gefühl, dass eigentlich das Wesen oder der Kern von Thomas sich noch stärker herausgestellt hat in dieser Krankheit. Also ja, das Wesentliche ist wichtiger geworden und das kommt stärker und stark raus, finde ich. Mhm. Und also nein, es hat keine Veränderung gegeben. Er macht den Sport nicht mehr, den er immer gerne gemacht hat, aber sonst ist der Thomas... Er ist der Thomas geblieben oder eben noch ein bisschen stärker geworden. So.
Ja. Jetzt, wenn du darfst jetzt so das Wesen von Thomas für unsere Hörerschaft erklären, was zeichnet Thomas aus? Also es ist ja nicht der Marathonläufer und es ist ja nicht der Bergläufer. Also, es sind ja schlussendlich ganz andere Charakterzüge, die es ausmachen.
Also der Thomas hat eine wunderbare Begabung, die mir fehlt, dass er ganz direkt kann auf die wesentlichen Fragen eingehen und die klar und deutlich die Fragen stellen. Und da bewundere ich den Thomas immer, wie er das in einer, so einer Klarheit und Direktheit schafft. Das finde ich so einer der ganz wichtigen Punkte.
Was ich jetzt daraus höre, ist, dass die Krankheit das Profil von Thomas geschärft hat. Hat es das geschärft, jetzt aus deinem Blickwinkel, weil du gar keine andere Alternative hast?
Ja, es hat sich natürlich geschärft, weil jetzt eine Diskussion über den neuen Audi, das ist für mich nicht von Bedeutung. Also, ich bin einmal an existenziellen Fragen interessiert. Das war Menschen beschäftigen. Mhm. Und was ich vielleicht auch noch sagen, so hängen könnte ja die Welt klein machen. Und ich wehre mich dagegen und sage, ich will nicht nur mich selber beklagen. Ein Buch geht schon im Sterben und Tod, aber letztlich um Leben und Lebensmöglichkeiten. Mhm.
Würdest denn du dem Prozess oder dem Sterben wollen ein Stück weit das Belastende nehmen, weil du sagst, hey, je mehr ich mich dort begib, desto mehr wird das Existenzielle, das Wichtige für mich greifbarer. Oder sagst du, nein, ich bin jetzt halt einfach dem Schicksal unterworfen, habe die Krankheit und muss mich jetzt halt auf diesen Prozess so bewusst gehen. Weil ganz ehrlich, ich denke nicht gerne über Sterben und über Tod. Wirklich, wirklich. Und ich habe das nur gemacht, weil du da bist. Und aber ich mache das nicht gern.
Ich glaube, in der Auseinandersetzung mit einem eigenen Sterben liegt ein großes Potenzial. Da liegt so viel Energie drin und so viel Weisheit. Also, ich finde, das lohnt sich. Aber ich bin nicht jeden Tag mit meinem Sterben beschäftigt.
Okay. Also das heisst, wenn du mit deinem Enkel unterwegs bist, dann ist nicht Sterben, sondern ist das Leben mit dem Enkel, ist das Erleben mit dem Enkel zuvorderst.
Ja, das ist so. Also wenn ich jetzt da sitze und das Mund zu habe, merke ich nicht, dass ich alles habe.
Ja, es ist keine schmerzhafte Krankheit.
Ja.
Sondern
für mich.
Für dich, ja. Nochmal so zurück zu dem Buch, das du da geschrieben hast. Was würde ich für eine Welt hinterlassen, meinem Enkel? Was würdest du gerne auch deinem Enkel jetzt hinsichtlich mitgeben wollen, was und in welcher Form müssten wir unserer Erde, unserer Natur sagen? Was ist so die Essenz daraus, wo du dich jetzt auch ganz vertieft auseinandergesetzt hast?
Also, der Buchtitel «Einen Augenblick staunen» ist ja eher den, weil fürs Staunen lange den Augenblick nie. Aber gleichzeitig haben wir nur immer einzelne Augenblicke. Für mich ist in dem Staunen eine große Weisheit. Wenn wir heute staunen über eine Wolke, über eine Pflanze, über einen Hafer, dann nimmt uns das einen Moment aus dem Alltagstod raus. Und ich glaube, im Staunen ist Voraussetzung für die Liebe. Für die Liebe zu den Menschen, aber auch zur Natur. Und wir wollen unsere Gesellschaft alles technisch lösen. Nichts gegen Technologie. Aber ich glaube, über Staunen und eine liebevolle Haltung. Erst dann hat eine große Veränderung an der Menge. Darum habe ich auch in meinem Buch auch den Begriff der Nachhaltigkeit kritisiert, wo ja auch ein anthropozentrisches Begriff ist. Und immer technokratisch umsetzen will und mich überhaupt nicht im Herz berühren.
Mhm. Jetzt, wenn du mir das so erzählst, dann höre ich ein Stück weit auch eine Sanftheit raus. Oder? Also staunen, den Augenblick nehmen und sich dem Augenblick auch bewusst sein. Hat die Krankheit dich sanfter gemacht?
Ja, wahrscheinlich ist das so.
Ja. Peter, hast du auch das Gefühl, der Thomas ist sanfter geworden? Und schreibst du die Sanftheit auch ein Stück weit der Erkenntnis von der Beschränktheit des Menschen hinsichtlich seinem Sterben oder jetzt hinsichtlich auch dieser Krankheit, die er hat?
Also, ich glaube aber, dass der Thomas schon ein bisschen mehr abgeschliffen worden ist durch alles, was er durchgemacht hat und durch das, was er aber auch sich auseinandergesetzt hat. Und ich bin nicht sicher, ob es nicht auch ohne Anlass zu dem gekommen wäre, also ob die Entwicklung ohnehin so gekommen wäre. Ich weiß es nicht. Aber ich spüre einfach sehr grosse Gütigkeit und eine grosse Offenheit auch anderen Menschen gegenüber, auch bei anderen zu verstehen, wenn sie Schwierigkeiten haben, dass man das nicht einfach sofort kritisiert, sondern lernen, dass wir halt alle irgendeinen Rucksack haben, wo wir nicht genau wissen, wie der packt ist. Und das ist für mich noch so ein Punkt, wo ich gesehen dass, also das habe ich mindestens auch im Gespräch mit dem Thomas so gehört und gelernt. Ja,
ja. Wir kommen jetzt hin zu unserem Podcast. Der Thomas Gröbli ist am 19. Juni bei uns Gast beim Kulturzyklus Kontrast. In der Bibliothek macht er eine Trommellesung. Kannst du uns noch ganz kurz mit auf den Weg nehmen, was muss man unter einer Trommellesung verstehen?
Der Toni Arnold ist ein begehrter Jazz-Schlagzeuger und seit langem ein Freund von mir. Und wir tun Gedicht lesen in Kombination mit dem Schlagzeug. Also für mich ist das ein großes Glück. Ich würde nie eine Lesung ohne ihn machen. Also es ist eine Freude, ihm zuzuschauen und zuzuhören. Meine Gedichte sind auch entstanden in der Auseinandersetzung mit dem Sterben und Non. Und es hat lustige, witzige, absurde Dinge, aber auch ernste. Und meine Gedichte sind fast immer hart. Ich versuche, da auf den Punkt zu bringen. Lege, mein Sterben lehrt mich. Alles geht vorbei. Neues kommt immer. Alles ist begrenzt. Freiheit gibt immer. Also, dass alles vorbeigeht, erfahren wir jeden Tag. Neues kommt immer, morgen ist ein neuer Tag. Alles ist begrenzt. Du, Stefan, hast nicht aus dem 14. Stock rausgekommen und fliegen. Das geht nicht. Und Freiheit gibt es immer. Das ist das wichtigste Part von dem Gedicht. Ich habe das von Viktor Frankl gelernt, dem Begründer von der Logotherapie, wo im Garten war und Karten über Sinn nachdenken. Und er hat gesagt, auch in der größten Unterdrückung und Diskriminierung habe ich immer noch Freiheit entscheiden, welche Einstellung ich will haben. Und ich versuche immer, mich in Freiheit nicht von der Hanken auffassen.
Ja, zu dem Schluss muss ich nichts mehr sagen. Kommt unbedingt am Mittwoch, 19. Juni, zu uns an Kulturzyklus 19.30 in der Bibliothek von der Ost. Thomas, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns gewesen bist.
Danke, Stefan, für die Einladung.
Sehr gern. Peter, danke vielmals, dass wir dich einfach spontan in das Podcast-Gespräch reinziehen können. So, lieber Mann, danke vielmals,
danke,
dass du so spontan warst. Danke vielmals. Und geschätzte Hörerinnen, geschätzte Hörer vom unserem Podcast. Wir hätten ja fast den Swiss Podcast Award gewonnen. Fast. Wir sind nominiert worden und ganz, ganz, ganz vielen Podcasts. Und das hat uns mega stolz gemacht. Und wenn ihr Ideen habt, dass man eben wirklich gewinnt, dann schreibt doch an kontrast@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr da seid. Bis zum nächsten Mal. Der Podcast «Kontrast» wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von 3 Tagen.